Wir hören nun das Evangelium. Es steht bei Matthäus im 25. Kapitel. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten:
Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen.
Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen:
Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.
Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken:
Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank gewesen und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht.
Dann werden sie ihm auch antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen:
Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einen von diesen Geringsten, das habt ihr auch mir nicht getan.
Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Amen. Soweit Jesus im Evangelium nach Matthäus. Wir bitten nun Andreas Möller um die Auslegung und die Predigt.
Liebe Schwestern und Brüder, diese Schilderung von Jesus über das Endgericht, wie man oft sagt, ist ein ganz starker Motor für christliches Engagement. Und manchmal auch, so habe ich merken müssen, für viele Christen eine echte Beschwernis. Vielleicht ging es euch auch beim Hören so, dass ihr gedacht habt: Ja, Not ist viel, aber wir kommen ja gar nicht hinterher. Ist schon schwierig genug für andere Menschen, aufmerksam und offen zu sein. Und jetzt diese Fülle auch der Herausforderungen in unserem Land durch die Flüchtlingswelle und die Einwanderung und all die Probleme, die damit verbunden sind. Wie soll man das alles schaffen? Macht uns Jesus auch heute noch jetzt ein schlechtes Gewissen dazu? Ich bin ja, habe ich letzte Woche schon gesagt, gefragt worden zwischen den beiden Gottesdiensten letzte Woche. Und was, hoffentlich redet ihr nicht nur hier im Lutherhaus. Was macht ihr denn ganz konkret? lauter Schreck fiel mir nicht gleich ein, was ich alles da schildern kann. Im Nachdenken darüber und im Gespräch fiel mir viele Menschen ein, die auf ihre Weise versuchen, die Not anderer zu lindern. Auch unsere Aktion Weihnachten mit Schuhkarton, es ist schon verrückt, da fragt uns jemand nach unserem Beitrag. Und wir sind schon jahrelang mit einer so großen Aktion hier behaftet, die gerade unsere Familie Köhler und auch anderen sehr viel Kraft kostet, sehr viel Zeit für andere Menschen. Andererseits, Jesus sagt nicht ohne Grund diese Worte. Wir in Thüringen haben ja über viele Jahrhunderte ein ganz besonderes Vorbild vor Augen gehabt. Als die Heiligen noch populär waren, sind wir ja auch das Land der heiligen Elisabeth gewesen. Erinnert ihr euch an die Landgräfin, die getrieben von diesem Abschnitt der Bibel das Gefühl hatte, ich muss den Armen und Elenden in meinem Land, und es war eine große Hungersnot auch in dieser Zeit, dienen. Leider hat sie sich nicht, also für manche Leute leider, mit dem Griff in die fürstliche Schatulle zurückgehalten, um diesen Armen nahe zu sein, weil sie meinte, das ist Jesu Wille. Als ihr Mann dann vom Kreuzzug nicht zurückkam oder nur tot geborgen wurde, war das der Grund, sie abzusetzen, obwohl sie als Landgräfin ja eigentlich hätte auch weiter residieren können, weil sie den Staat gefährdete. Ein bisschen kommt uns das jetzt bekannt vor, zu großzügig zu sein und dafür vor die Tür vielleicht gewiesen zu werden. Er weiß schon, was alles Angela Merkel nun treibt. Vielleicht auch dieses Wort als Christin. Doch schauen wir mal genau hin. Und wir werden merken, es ist nicht nur eine Drohung, eine Mahnung. Es ist eigentlich auch ein Evangelium. Man muss es nur im richtigen Kontext noch einmal neu betrachten. Eine gute Nachricht. Zunächst habe ich schon gesagt, dass wir Christen mit Jesus so respektvoll, so verehrend umgehen, hat seinen Grund. Wenn wirklich Gott ihn uns begegnet, dann ist Jesus, dann können wir davon ausgehen, wenn Gott sich so anfassbar gemacht hat, ja regelrecht sein eigenes Leben unter uns Menschen ausgesetzt hat, dann hat das doch nicht so den Charakter eines kurzen freundschaftlichen Besuches mit Zuwinken und dann wieder abreißen. Sondern hier geht es um wesentliche Dinge, die uns in Jesus begegnet sind. Der Schöpfer der Welt teilt sich seiner Menschheit nicht ohne Grund persönlich mit. Es geht ums Ganze, ums Leben und Tod. Und das bedeutet, dass das, was wir bei Jesus erleben und lernen, eigentlich eine ganz riesige Bedeutung hat für alle Menschen. Wenn der Schöpfer selber spricht, der die Betriebsanleitung von uns Menschen nun kennt, der eigentlich diese Welt geplant hat und gewollt und der ein Ziel mit ihr verfolgt, müssen wir nicht auf ihn hören. Deswegen müssen Christen zu aller Zeit sagen, guckt auf Jesus, wenn ihr wissen wollt, wie Leben gelingt. Zugegeben, wir sind immer nicht die besten Beispiele dafür. Alle Christen dieser Erde bleiben mehr oder weniger hinter dem zurück, was sie bei Jesus sehen. Aber was uns unterscheidet, ist nicht unser besonders gelungener, glaubwürdiger Lebensstil. Wir sind oft nicht anders als andere Leute. Was uns unterscheidet, ist die Einsicht, dass in diesem einen mehr zu finden ist, als all die klugen Worte und Parolen von Menschen. Und dass deswegen am Ende der Zeit, also wenn sozusagen Fazit gezogen wird über unser aller Leben, es an ihm und seiner Mitteilung, an dem, was bei ihm sichtbar geworden ist, nicht vorbeigeht. Er ist unser Maßstab. Und das sind wir Christen schuldig, dieser Welt auch ausrichten und bezeugen. Und wenn es sein muss, wie viele Geschwister auch heute mit dem eigenen Leben. Bitter, aber wahr. Insofern, wie immer wir dieses Bild uns vorstellen selber, das war ja so die antike Welt, wenn der Herrscher so alle versammelte unter sich und dann diese Unterwerfungszeremonie gefeiert wurde. Wenn es heißt, alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und dann spricht er sein entscheidendes Wort. Er wird sie voneinander scheiden, steht hier. Alle Völker, alle Engel, keine Ausnahme. Nicht sehr tolerant, oder? Und dann schauen wir uns mal die große Scheidung an im Bild in Schafe und Böcke. So steht in unserer Luther-Übersetzung geschrieben, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, wird er die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Warum Schafe und Böcke? Nun, zunächst mag uns einfallen, Schafe sind weiblich und Schafböcke sind männlich, gell? Schlecht für uns Männer. Schlechte Karten bei Jesus und bei Gott. Nein, sagen viele Kommentatoren, Wissenschaftler, das ist eine falsche Übersetzung. Bei den Böcken ist an Ziegen gedacht, Ziegenböcke. Also es geht um die Trennung von Schafen und Ziegen, die damals in der antiken Welt, manchmal bis heute, gemeinsam weiden. Aber zwei ganz unterschiedliche Arten von Tieren, können wir sagen, zwei ganz unterschiedliche Arten von Menschen. Bei den Schafen ist es noch leicht zu sagen, Israel, das Volk Gottes, wird oft mit einer Schafherde verglichen. Und Gott ist der gute Hirte, Psalm 23 oder Psalm 100. Und Jesus spricht von sich als dem guten Hirten. Und er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und die Böcke? Wir wissen aus der damaligen Zeit, dass es in Israel zwar ja die Ziegen gab, die waren minderwertiger als die Schafe, aber trotzdem wichtig. Aber es gab auch Heiligtümer, die dem Gott Pan gewidmet waren. Das ist so dieser Geißbock-ähnliche mit seiner Panflöte und Hufen an den Füßen und sowas. Also ein Ausdruck auch für den heidnischen Gottesglauben. Teilt Jesus die Welt hier am Ende ein zwischen Christen und Nichtchristen? Also zwischen den an Jesus Glaubenden und die anderen, die Ungläubige, müssen die alle fürchten, ja, in die Hölle zu wandern, wie hier ja eigentlich drastisch steht? Sind sie nicht lebenswert? Gilt das Leben als gescheitert, weil sie nicht zu Jesus fanden? Hören wir diesem König zu, dann wird der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Also Jesus begrüßt sie, wir hoffen auch uns, als Mitbürger des göttlichen Reiches, zu dem sie und wir schon immer geladen sind, berufen sind. Interessant ist nun aber die Begründung, dass gerade sie die Auserwählten sein sollten. Es entscheidet sich ein ganzes Stück mit an ihrem Verhalten gegenüber Jesus. Vers 35 und 36, ich bin hungrig gewesen, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Als ich diese Worte auf mich nochmal neu wirken ließ, habe ich gedacht, komisch. Dieser Jesus, wie er hier beschrieben ist, ist so ganz anders, als sich Menschen Jesus gern vorstellen. Unscheinbar und ohnmächtig, ganz unten ist dieser Jesus hier. Wir alle lieben eigentlich den, der am Ende tatsächlich triumphiert, den Siegertypen, den Superstar, den Triumphator. Aber gesegnet ist scheinbar, wer zu Jesus hält, auch wenn man keine Vorteile zunächst von ihm hat. Warum versteckt sich Jesus in anderen Menschen? Ist es wie bei dem Kalifen von Bagdad, der sich als Bettler unter sein Volk gemischt hat nach der Legende, um zu hören, wie sie tatsächlich über ihn denken? Tut das Jesus vielleicht, um die Menschen auf die Probe zu stellen, indem er sich versteckt in anderen unbeteiligten Menschen? Müssen wir fürchten, dass hinter jedem, der uns begegnet, jetzt Jesus steckt, Jesus sich verbirgt, um uns herauszufordern? Manche, das habe ich merken müssen, treibt dieser Vers tatsächlich in rastlose Besorgtheit. Immer hat man ja in diesem endlosen Elend nicht genug getan. Man kann dem einen Gutes erweisen und zur selben Zeit ärgert sich der andere, dass man ihm nicht genauso diese Aufmerksamkeit schenkt. Ich erlebe das immer wieder, auch als Pfarrer. Gell? Den einen besucht man und der andere schimpft. Dem einen war es nie zu viel, zu wenig. Der will das immer wieder auch haben und der andere sagt, denk doch mal an mich. Mit jeder Entscheidung, die wir an einer Stelle treffen, schließen wir andere aus. Müssen wir darüber uns bedrücken lassen und in Angst stürzen lassen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben und durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Ist es nicht bemerkenswert, dass diese Leute in der Regel nicht gewusst haben, dass sie Jesus dienen? Sie zeigen sich sehr überrascht. Sie waren doch einfach nur, wie soll ich sagen, Mitmensch. Wohl nicht nur zu bestimmten Menschen, wahrscheinlich zu jedermann. Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern und Schwestern, steckt immer in diesem alten Wort Brüder mit drin, das habt ihr mir getan. Sie waren Mitmenschen, und ich sage jetzt mal auch zu den Brüdern und Schwestern dieses Königs, zu den Brüdern und Schwestern Jesu. Ich nenne euch ja gern Brüder und Schwestern. Ne? Und ich frage jetzt, liebe Schwestern und Brüder, wer ist tatsächlich damit gemeint? Wir wissen, Jesus hat leibliche Geschwister gehabt. Jedenfalls haben wir Evangelischen keine Mühe, das aus der Bibel herauszulesen. Die Katholiken sagen, das waren vielleicht, Cousins und Cousinen, von denen da steht. Zumindest ist er auch in einer Großfamilie mit vielen Kindern aufgewachsen. Aber das, in unserem Zusammenhang spielt das nicht so die Rolle. Er nennt seine Volksgenossen, sein jüdisches Volk, die Menschen daraus, Schwestern und Brüder, an vielen Stellen. Aber wir merken, wenn wir die Bibel durchmustern, vor allen Dingen auch das Matthäusevangelium, aus dem ja unser Abschnitt stammt, dass das gleichzeitig auch immer uns Christen mitgemeint, weil dieses Wort von den Christen sehr genau als Wort an sie verstanden wurde. Also nicht nur seine Jünger, auch ihre Nachfolger haben das gleich auf sich bezogen. Sind das die Brüder und Schwestern, die gemeint sind? Sind es die Angehörigen des gemeinsamen Glaubens, wie es im jüdischen Volk selbstverständlich war? Oder die menschlichen Geschöpfe allgemein als Kinder des einen schaffenden, lebensschaffenden Gottes? Wer die Bibel durchmustert, wird die leiblichen Geschwister finden. Er wird finden die Volksgenossen also des jüdischen Volkes. Er wird finden die Christen, die sich als Schwestern und Brüder, als neue Zugehörige des Gottesvolkes verstanden. Er wird komischerweise nicht finden die menschlichen Geschöpfe allgemein. Kein einziges Wort. Es ist noch etwas Besonderes, wenn der Herr uns Brüder und Schwestern nennt. Das mag überraschen, vielleicht jetzt gar nicht, aber so viel beitragen. Ich will mal noch einige Worte, wo Brüder, in Klammern auch, und Schwestern, es gab kein gemeinsames Wort damals dafür, als dieses genannt werden. Kennt das aus Jesu Mund? Wer seinem Bruder zürnt, sagt er, der ist des Gerichts schuldig. Wer zu seinem Bruder sagt, du nichts nutz, ist des Hohen Rats schuldig. Wer sagt, du Narr, ist des höllischen Feuers schuldig. Er stellt ihn ja in diesem Zusammenhang gleich auf die Stufe mit einem Mörder regelrecht. Ist egal, ob man das nur wünscht oder ob man es tatsächlich ausführt, Menschen zu erniedrigen, wegzuwünschen, zum Teufel zu wünschen. Wie ihn auf derselben Ebene. Wen meint er damit? Wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt er in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, lass dort vor dem Altar deine Gabe. Geh zuerst hin und versöhne dich mit seinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Sicherlich seine jüdischen Mitglaubenden, aber auch wir Christen. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, hey, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Sündigt dein Bruder an dir, geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, hast du deinen Bruder gewonnen. Oder Petrus klagt, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Er meint ja nicht nur seinen Bruder Andreas, obwohl das auch schön ist, wenn er sich mal bei seinem Brüderchen entschuldigt. Er meint ja noch mehr Leute. Genügt es 7-mal? Und Jesus antwortet, nein, 7-mal, 70-mal. Und Jesus folgert, so wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt. An jeder seinem Bruder. Aber dann stoßen wir noch auf eine andere Art Stellen. Matthäus 12, Vers 50. Wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Oder Matthäus 28, ganz am Ende sprach Jesus zu ihnen, zu den Frauen am Grab. Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich, den Auferstandenen, sehen. Fazit. Wenn man genau mal das Matthäusevangelium liest, Jesus benutzt nach Matthäus das Wort Bruder und Schwester zunehmend ausdrücklich für seine Nachfolger, für die Christen, die Jünger und Jüngerinnen. Hier geht es in allererster Linie erstmal nicht um alle Menschen, hier geht es um die neue Familie Jesu. Sie nennt er seine Geschwister. Sie sind einander Bruder und Schwestern. Zu seinen Jüngern sagt er, ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, einer ist euer Meister, nämlich ich, in Klammern. Ihr aber seid alle Geschwister, übersetze ich jetzt mal. Ihr sollt niemand unter euch Vater nennen auf Erden, einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, einer ist euer Lehrer, Christus. Und der Größte unter euch soll euer Diener sein. Und das steht noch sogar über der irdischen Familie. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und jetzt bitte ich euch mal auf diese Stelle noch zu achten, Matthäus 10. Ihr merkt, ich mache heute eine richtige Bibelkunde mit euch. Manche sagen, du bist immer nie nah genug am Text. Heute habt ihr die Quittung. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf, sagt Jesus. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und jetzt kommt's. Wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Und hier haben wir den Schlüssel auch für unseren Abschnitt vom Weltgericht. Es geht hier vor allem um das Verhalten anderer Menschen zu den Jüngern und Nachfolgern Jesu. Ganz deutlich sagt der Herr, wer ihnen hilft, sie unterstützt, sich ihnen als Mitmensch erweist, dem wird Gott das anrechnen. Der darf mit Gottes Gnade rechnen. Oder besser, der wird durch Gottes Gnade überrascht. Er wird den Kindern Gottes ja geradezu als Gerechter gleichgestellt, so wie das jüdische Volk auch Menschen anderer Abkunft als Gerechten oft erklärt, Gerechte der Völker. Das ist eigentlich ein Gedanke, den Jesus auch schon hat. Und wenn dieser Jünger Jesu, dem man da gedient hat, noch so unscheinbar und gering war, jeder Becher kalten Wassers zählt. Merkt ihr was? Ich habe das letzte Mal gesagt, viele Abschnitte unseres Neuen Testaments sind für Menschen geschrieben, die im Namen Jesu in Schwierigkeiten sind. Und jetzt setzt mal diesen Text auch in die Situation von Menschen, die mit den Ohren von wegen ihres Glaubens verfolgten Christen sind. Und hört mal mit ihnen, wie sie das dann hören. Hören wir die nachfolgenden Worte Jesu im Hinblick auf das Verhalten der Menschen aus verschiedenen Völkern gegenüber der Kirche Jesu Christi, gegenüber dem Leib Christi und seinen einzelnen Gliedern, und sei sie auch noch so gering. Dann wird er sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Engel und seinen Teufeln, dem Teufel und seinen Engeln. Entschuldigung. Ich bin hungrig gewesen, ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen, ihr habt mich nicht besucht. Das ist ihr Schicksal. Dass sie nicht wissen, wie sie über den Tag kommen, dass sie vor Angst leben, dass sie durstig sind und man ihnen oft das Nötige noch verweigert, dass sie fremd sind und abgewiesen werden, dass man sie ihrer Kleidung beraubt. Es gibt genug Berichte jetzt auch aus Syrien und dem Irak, wo das passiert ist. Man ihnen die Kleider genommen hat und sie vor die Stadt gejagt hat, weil sie Christen sind. Ich bin krank gewesen oder inhaftiert. Genug erleben das jetzt. Und ihr schaut nicht nach mir. Wegen Gleichgültigkeit oder weil man Christen ablehnt? Dann werden sie ihm antworten und sagen, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient, Jesus? Und er wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, Klammern unter meinen Brüdern und Schwestern, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, heißt es am Ende, diese zur ewigen Strafe, die Gerechten in das ewige Leben. Ich will nicht nur meinen, dass das die Menschen allein sind, die Jesus nicht kennen oder ablehnen. Es kann natürlich auch Christen treffen, die sich gegenüber ihren Mitchristen in ihrer Not gleichgültig verhalten. Für die das, was woanders geschieht, weit weg ist. Oder sie vor der Haustür auch noch stehen lassen. Aber ich will festhalten, es gibt neben den Christen viele Menschen, die erweisen sich für die Gemeinde Jesu Christi als ein Segen. Erinnern wir uns an die Muslime, die dem Pater Chag Murad zur Flucht verholfen haben. Der Herr sagt diesen Menschen allen zu, es wird nicht umsonst gewesen sein. Wir dürfen uns an ihnen freuen. Jesus nennt sie die Gerechten. Gott wird ihnen sehr großzügig begegnen. Und wahrlich, es gibt großartige Menschen, auch unter denen, die Gott nicht kennen und Jesus nicht selber verehren, aber die in ihren Mitmenschen mit Aufmerksamkeit und Ehrfurcht verbunden sind und ihnen den Dienst der Liebe erweisen. Für solche Menschen dürfen wir, so höre ich, aus Jesu Mund hoffen. Sie dienen Christus, ohne ihn zu kennen, und er zählt sie, ich möchte sagen, Gott sei Dank, zu den Seinen. Und es gibt, ja, es gibt Menschen, die sich der Gemeinde Jesu Christi gleichgültig, ablehnend, feindlich, bedrohlich verhalten und auch gegenüber anderen Menschen. Sie vor allem müssen den Weltenrichter fürchten. Gott wird das Unrecht, das auch in unseren Tagen vielen Geschwistern und vielen anderen unschuldigen Menschen angetan wird, nicht ohne Antwort lassen. Er wird es ahnden. Hier kennt Gott keinen Spaß, sagt Jesus. Hier stellt er sich hinter seine Gemeinde, seine Kinder, seine geliebten Geschöpfe. In diesem Abschnitt vom Weltgericht geht es nicht in erster Linie also darum, dass wir uns ein schlechtes Gewissen machen lassen, weil wir zu wenig tun. Es gibt einige unter uns, die wirklich schon bis zur Grenze sich anderen Menschen zugewandt haben und die eher manchmal auch gesagt bekommen haben, du darfst den Frieden auch mal ruhen, neue Kraft tanken, damit du auch durchhältst, was du beginnst oder wagst. Und sicherlich gibt es auch manche, denen wir sagen müssen, pack mit an. Wir sollen alle unsere Nächsten lieben, ihre erbarmen. Und selbst wenn die Angst mitregiert, auch vor denen, die wir damit füttern, sollen wir nicht auch unseren Feinden immer noch mit Barmherzigkeit begegnen? Ist das nicht überhaupt die einzige Antwort auf diese unbarmherzige Welt? Es geht nicht in erster Linie darum, dass wir uns schlechtes Gewissen machen lassen, sondern dass wir uns trösten lassen, wie sehr Gott seine Kinder wichtig sind, dass er sie hütet wie seinen Augapfel und dass er ahndet, was an ihnen Unrecht getan wird, dass er sie nicht vergisst, dafür gerade steht. Und wenn sie es in diesem Leben nicht erfüllt mit der ausgleichenden Gerechtigkeit, die ihnen nicht widerfährt, dann bei ihm. Das letzte Wort über alles Leben spricht er. Und das ist dann schon ein gewaltiger Trost. Und ich hoffe und denke, dass das auch uns Gelassenheit geben kann, das unsere zu tun, in Ehrfurcht vor den Menschen, die Gott zu uns führt, die mit uns leben und ihre Zukunft bei uns haben wollen. Schon hiesige und vielleicht noch kommende. Aber auch zur Warnung gegenüber denen, die sich an anderen vergreifen und aussperren und am Ende vielleicht sogar ums Leben bringen. Gott ahndet und Gott liebt. Und darauf vertrauen wir. Vertrauen wir darauf, dass er die Menschen, um die wir uns tatsächlich mühen, auch uns nahe kommen lässt, indem sie uns begegnen und wir dann da für sie sind. Oder indem Gottes Geist ihr Schicksal uns im Herzen brennen lässt. Denn wir wissen, ja, wir sind an dieser Stelle jetzt besonders gerufen. Seid wachsam und aufmerksam, aber auch gelassen. Gott überfordert nicht in der Liebe. Amen. Und der Friede, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.